herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fiffi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria und ich bin deine Host für diesen Podcast. Ich bin seit über 10 Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fiffi und Struppi, einer Learning-Plattform für HundehalterInnen, die mehr wissen wollen. Die heutige Folge ist so eine Art bunte Tüte aus Themen, die ihr euch gewünscht habt. Ich habe gesehen, dass es teilweise konkrete Fragen sind, teilweise einfach Themen, über die ich mal ganz allgemein sprechen soll. Und das alles nehmen wir uns heute vor. Unter anderem geht es um Umzug, Hitze, warum man vom positiven Training auf aversives Training wechselt und so weiter und so weiter. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Diese Folge wird unterstützt von haustierkost.de und ich freue mich sehr darüber. Wir haben ja auch schon hier im Podcast öfter darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Hunde bedarfsgerecht zu ernähren und auch mal zu hinterfragen, ob der Hund alles hat, was er benötigt, denn da ist es einfach bei weitem nicht mit dem Griff in das Hundefutterfach getan. Je nach Lebensphase, Aktivitätslevel oder auch Erkrankungen kann es sinnvoll sein, die Futterrationen individuell anzupassen. Bei der Emma merke ich auch, da gibt es Phasen, da hat sie mehr Hunger, braucht mehr Kohlenhydrate, in anderen Zeiten muss ich eher aufpassen, was ich füttere, weil sie ein bisschen abnehmen muss. Und jetzt als Seniorin gibt es natürlich auch bestimmte Anforderungen daran, ihr Fitnesslevel mit der passenden Ernährung zu unterstützen, und das gestalte ich aktuell dadurch proteinreicher. Grundsätzlich kann das also für dich bedeuten, dass du Fertigfutter mit Zusätzen aufwertest, dass du komplett selber kochst oder beispielsweise auch deinen Hund barfst. BARF steht dabei für biologisch artgerechte Rohfütterung. Und hier kommt unser heutiger Partner ins Spiel, denn haustierkost.de ist der BARF-Spezialist und auch 5-mal in Folge Testsieger geworden. Du findest in deren Online-Shop wirklich alles, was du an Zusätzen und Komponenten brauchst, aber auch bei Fertig-BARF wirst du fündig. Fertig-BARF ist super für alle, die sich nicht ganz so gut mit den einzelnen Komponenten auskennen oder einfach nichts falsch machen wollen, denn im Fertig-BARF ist bereits alles Wichtige enthalten, was ein gesunder Hund benötigt. Und bei speziellen Bedürfnissen kann man das Fertig-BARF auch als Basis nehmen und es dann einfach noch individuell erweitern, also zum Beispiel mehr Fett oder mehr Kohlenhydrate oder besondere Zusätze dazugeben. Das Fertig-BARF kommt dann gefroren bei dir zu Hause an und du kannst es ganz einfach auftauen, abwiegen und losfüttern. Wenn du auch mal bei haustierkost.de bestellen möchtest, dann nutze unseren Code Fiffi und Struppi und du bekommst als Bestandskunde 10 Euro geschenkt. Als Neukunde bekommst du automatisch 10% auf deine erste Bestellung und mit unserem Code noch die 10 Euro on top. Also guck unbedingt mal rein und wir verlinken dir alles in den Shownotes. Einige haben es mitbekommen. Ich war im Juli in so einer Art Sommerpause, um ein bisschen Urlaub zu machen, aber vor allem auch wegen meines privaten Umzugs. Und ja, ich sag mal so, die heutige Folge ist noch ein bisschen geprägt von sogenannter Baustellenromantik. Also ich hoffe, es geht. Na, die Fenster hier sind wirklich sehr gut. Aber es wird hier gerade, und zwar eigentlich die ganze Zeit, deswegen kann ich da jetzt nicht auf eine freie Lücke warten und hoffen. Es wird so ungefähr 2 Meter neben unserem Balkon mit einer Kreissäge werden Steine geschnitten. Und ich sag dir, es ist ein Erlebnis anderer Art, so muss ich sagen. Dieses Geräusch war mir noch nicht so bekannt. Es ist mir jetzt doch deutlich bekannter. Nee, wir sind in einen Neubau gezogen. Und auch wenn unser Vermieter uns hoch und heilig versprochen hat, dass natürlich alles fristgerecht fertig ist, ist natürlich wie immer, wussten wir auch davor schon, sind natürlich noch nicht alle Sachen fertig geworden. Und unsere Wohnung ist richtig, richtig schön, die ist schon fertig, aber so die Außenanlage und ein paar andere Wohnungen und dies, das und jenes wird hier noch gemacht. Deswegen habe ich gerade echt nicht nur das Gefühl, sondern es ist einfach so, dass ich auf einer Baustelle lebe. Mit Hund ist ein bisschen Next Level herausfordernd, eigentlich, muss ich dazu sagen. Ich berichte gleich, wie die Emma das macht. Aber es ist natürlich ein bisschen herausfordernd für eine gute Podcast-Aufnahme. Und auch das Arbeitszimmer ist noch nicht ordentlich eingerichtet. Hier ist noch nichts irgendwie Hall gegen Hall gemacht und so weiter und so fort. Also heute musst du die Tonqualität entschuldigen, falls sie nicht so gut sein sollte. Ich bin da trotzdem ganz frohen Mutes, dass es eine ganz brillante Tonqualität ist, aber ich kann es gerade nicht einschätzen. Genau, das ist aber auch der Grund, warum leider letzte Woche die Podcast-Folge ausgefallen ist. Ich wollte die eigentlich wie geplant aufnehmen, aber es war ja umzugsmäßig dann doch mehr los, als ich gehofft hatte, auch ein bisschen vermutet hatte. Aber Umzüge sind einfach ein Pain. Ich kann es ja gar nicht anders sagen. Mein Freund sagt immer, ich liebe Umzüge, juhu, auf zu neuem. Ja, und spätestens ab dem zweiten, dritten Tag flucht er natürlich auch. Aber unterm Strich findet er es ganz toll. Ja, und ich bin da irgendwo so dazwischen. Aber jetzt mal gucken, darum soll es ja nicht in Gänze gehen. Aber deswegen ist die Folge letzte Woche leider ausgefallen, beziehungsweise sie wird jetzt halt diese Woche nachgeholt. Damit geht unser Rhythmus ein kleines bisschen verloren, aber das macht jetzt an der Stelle nichts. Es ging einfach auch tatsächlich nicht anders. Ich habe mir irgendwann auch so gedacht, letzte Woche, ach Mist, auch wenn ich jetzt Zeit hätte, sie aufzunehmen, wo ist eigentlich nochmal mein Podcast-Mikrofon? So, ja. Die Kiste war zwar groß mit Achtung Technik beschriftet, aber ja, stell dir ein Zimmer voll mit Umzugskartons vor, die aufeinander gestapelt sind, und dann ist diese Beschriftung natürlich absolut zweitrangig gewesen. Und ja, manchmal glaube ich auch, dass man den richtigen Kopf für die Dinge haben muss, und in dem Fall habe ich mir gedacht, wir widmen uns dem Ganzen nächste Woche, und ich habe euch dafür aber nach euren Themenwünschen gefragt, und ich habe da mal reingeguckt, ich habe über Instagram gefragt und ich habe da vorhin mal reingeguckt und habe ganz begeistert eure Themen gesehen. Das finde ich eh immer total spannend, weil es für mich immer doppelt spannend ist, was euch so bewegt und umtreibt, und manchmal weiß man es eh, aber manchmal kommen auch ganz überraschende Dinge. Und es ist eine Mischung aus so Stichworten, so nach dem Motto, sag mal was zu XY, so ein bisschen allgemeiner oder auch konkreter. Dann sind es aber auch teilweise ganz konkrete Fragen, und dann sind es auch ein paar Dinge, die sehr, sehr große Themen aufmachen würden. Also ich kann nicht über alles sprechen, aber ich habe mir jetzt so ein paar Dinge mal rausgepickt, die ich anreißen möchte. Gucken wir mal, wie lang die Folge wird, wie viel ich dann wirklich mit reinnehme. Aber wir starten jetzt einfach mal, und wir starten mit der Frage, die am ehesten an diese Baustellenromantik anknüpft, mit der wir es hier heute zu tun haben. Und zwar wurde ich ganz häufig gefragt, und das finde ich total süß, wie denn der Umzug für die Emma ist. Und wie viele Hundehaltende spreche auch ich gerne über meinen eigenen Hund. Und wenn ihr mir diese Freiheit schon einräumt, weil ihr mich ganz konkret danach fragt, das ist ja noch mal besser. Das ist ja umso besser, dass ich über die Emma sprechen darf. Ich fasse mich aber kurz. Also gerne Bericht von Umzug mit Emma kam hier. Wie läuft der Umzug mit Emma? Ich berichte gerne mal. Wir sind natürlich umzugserprobt, die Emma auch ein Stück weit. Wobei ich finde, dass halt, also von Umzug zu Umzug es für die Emma ein bisschen schwerer wurde, weil sie ja auch immer älter wurde. Sie wird jetzt im August 13 Jahre alt. Und man merkt ihr Alter mittlerweile wirklich leider deutlich an. Sie ist eine kleine Omi. Und für Omis und auch Opis ist es manchmal ein bisschen schwieriger, sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden. Deswegen war ich auch gespannt darauf. Die Emma war die ersten 3 Tage, wo wirklich so volle Kanne Umzug war, Möbel in die andere Wohnung und so weiter bringen, war sie bei ihrer Lieblingsterrier-Tante Christina zu Besuch und hat da ganz entspannte Tage verbracht. Es war super toll, den Hund da aus der Schusslinie zu nehmen, ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Und genau, da war sie sogar 2 Übernachtungen, 3 Tage fast, volle Tage, und es war sehr erleichternd für uns und auch sehr, sehr gut für die Emma. Und dann ging es aber zurück ins Baustellenchaos, beziehungsweise ich habe es immer so ein bisschen genannt, so Leben zwischen den Welten. So fühlt sich's auch für mich an, wenn man noch so in der alten Wohnung das Matratzenlager hat, aber in der neuen Wohnung alle Möbel sind, aber man noch nicht so ganz noch nicht so ganz rüberspringen kann, weil einen noch das ein oder andere an der alten Wohnung hält. So war es dann die letzten Tage, und das hat man dann schon peu à peu gemerkt, dass sie das ein bisschen komisch findet. Aber in der alten Wohnung hat sie es mega gemacht. Das war also für sie völlig fein, dass da einfach nur noch eine Matratze auf dem Boden lag. Dann lag sie halt da drauf oder nochmal auf der Terrasse und wir sind irgendwie Gassi gegangen. Also da war sie ziemlich normal. Und hier in der neuen Wohnung fand sie es echt ein bisschen komisch, also reinzugehen und dann da ihre ganzen Möbel zu sehen und ihre Spielsachen. Und dann bin ich erstmal nur reingegangen für so ein Stündchen oder zwei und habe mit ihr Futtersuchen gemacht und so ein paar Enrichment-Sachen. Und dann sind wir wieder gegangen. Das ging so über 2-3 Tage und dann wollten wir auch dann komplett hier in die neue Wohnung. Und sie macht es indoor wirklich gigantisch gut. Ich erzähle gleich 2-3 Beispiele, die mich echt, also von den jetzt komme ich wieder mit meinen Sprichwörtern. Von den Socken ziehen. Die hauen mich um, auf jeden Fall, wie auch immer dieses Sprichwort geht. Danach fällt es mir wieder ein, sobald wieder hier der Aufnahmeknopf gedrückt ist, also ausgemacht ist, fallen mir die Sprichworte wieder ein. Stimmt auch nicht. Egal, sei es drum. Es hat mich richtig umgehauen, wie sie sich hier indoor verhält. Outdoor findet sie es noch, glaube ich, etwas überfordernd. Es ist hier städtischer. Es ist hier aber vor allem diese ongoing Baustelle. Das heißt, man geht raus und man hört Baustellenlärm. Man geht über Kies und Schutt. Da fährt ein kleiner Bagger vorbei. Dann ist es direkt an der Straße, weil wir so einen provisorischen Eingang aktuell haben. Und ich glaube eher, das ist jetzt meine These, dass eher das für sie überfordernd ist, als dass es wirklich im eher städtischen Gebiet ist, weil die Emma eigentlich mit städtischem Gebiet sehr, sehr gut umgehen kann. Aber vielleicht ist es auch die Mischung aus allem. Es ist eine neue Umgebung. Ich war hier schon Gassi und trotzdem fühlt es sich nochmal anders an, wenn man dann aus dem Haus rausgeht über so einen Kies-Schutt-Weg und so weiter und so fort. Also das findet sie noch so ein bisschen komisch und da musste auch schon einmal gewufft werden, als wir einen Hund getroffen haben. Und einmal hat ein anderer Hund irgendwie angefangen zu bellen, ist die Emma sehr gerne drauf eingestiegen. Und das sind so Dinge, die sie im normalen Alltag mittlerweile nicht mehr macht. Das waren früher eher Themen, das ist aber schon lange kein Thema mehr. Und daran merkt man so, aha, okay, die Nerven sind doch ein kleines bisschen strapaziert. Was ich aber total krass finde, das muss ich kurz erzählen. Die Emma macht hier in der Wohnung Dinge, die sehr lange in ihrem Leben nie möglich gewesen wären. Nie im fucking Leben wäre es möglich gewesen. Und das hat auch nicht wirklich etwas damit zu tun, dass sie einfach nur älter geworden ist. Bestes Beispiel, als wir vor 2 Jahren in unsere vorherige Wohnung gezogen sind, wir waren da ja nur 2 Jahre, das heißt, die Emma war 11, als wir dort eingezogen sind, jetzt ist sie 13. Das heißt, ja, natürlich ist die älter geworden und man könnte jetzt sagen, ach, der irgendwie auch ein bisschen reifer geworden, keine Ahnung, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen kann, da ist ja ein krasser Entwicklungssprung vom 11. zum 13. Lebensjahr und deshalb ist sie jetzt so. Nee, das sind schon andere Dinge, die ihr Verhalten verändert haben, also nicht nur einfach so eine Altersmilde. Denn es war so, vor 2 Jahren, beziehungsweise ich muss anders anfangen. Hier in der Wohnung, dadurch, dass es Neubau ist und naja, Timing nicht immer das Allerbeste, sind hier noch so ein paar kleine Dinge zu machen gewesen. Und wir wussten schon, es kommen hier und da mal Handwerker in die Wohnung. Da bin ich natürlich gleich irgendwie angespannt gewesen, als ich das gehört habe. Es sind, glaube ich, viele Hundehaltende, weil ich das noch von früher so drin habe. Aber es ist mittlerweile wirklich super easy mit der Emma. Nichtsdestotrotz, neue Umgebung, neue Wohnung, wenn dann da ein fremder Mensch reinkommt, das ist schon ja nicht so leicht für Hunde. Und dann war es so, dass jetzt vor 2 Tagen irgendwie, wir waren gerade den 2. Tag in der Wohnung, genau vorgestern, und hat es geklopft an der Tür, auch noch geklopft an unserer Wohnungstür. Das ist ein absoluter Auslösereiz normalerweise für die Emma. Die lag gerade unterm Esstisch und hat gedöst. Bin ich zur Tür, habe aufgemacht, stand der Maler vor der Wohnungstür und hat gesagt, ich müsste noch mal kurz rein und was überstreichen. Ich so, ja, gut, alles klar. Na, soll er reinkommen? Die Emma ist so entspannt gewesen, schon beim Klopfen, dass ich nicht unsere normale Besucherroutine gemacht habe, sondern ich habe einfach nur die Türe aufgemacht. Und so, der Maler wusste auch, dass wir den Hund haben. Ich habe dann kurz gefragt, den Hund haben Sie schon kennengelernt oder den haben Sie schon gesehen? Ja, den Hund habe ich gesehen. Okay, passt. Maler kam rein, geht straight an der Emma vorbei und fängt an der Wand was anzumalen. Und die Emma, Die hat ihren Kopf gehoben, aber sie ist noch nicht mal aufgestanden. Die ist einfach liegen geblieben. Die ist unter dem Esstisch liegen geblieben, hat einmal kurz ihren Kopf gehoben und hat sich gedacht, aha, okay, da geht also der Maler hier an mir vorbei. Ah, okay, uninteressant. Hat ihren Kopf abgelegt und weiter geschlafen. Und ich war wirklich so, ich stand echt mit offenem Mund da und dachte mir so, okay. Also ich habe normalerweise kein Besuchsthema mit der Emma und auch kein Handwerkerthema. Die liebt Handwerker, die bei uns hier in der Wohnung sind. Aber, ganz großes Aber, eigentlich nur, wenn ich mein Ritual mache, wenn alles ganz strukturiert abläuft und auch nicht unbedingt in einer neuen Wohnumgebung. Also die Emma braucht ganz, ganz viel Unterstützung. Dann ist sie super easy, wenn sie ihre Unterstützung hat, die sie kennt. Und hier war es halt einfach so, okay, Tür auf, Handwerker rein, Emma ist liegen geblieben unterm Tisch. So. Und jetzt könnte man sich vielleicht noch denken, ach naja, gut, ist ja ein entspannter älterer Hund. Ja, ist mir aber in dem Moment eine Sache eingefallen. Die Emma ist ja schon etwas länger so entspannt, sonst hätte ich das ja gar nicht so gemacht. Aber es ist echt krass, als wir also vor 2 Jahren in die vorherige Wohnung gezogen sind. Und das ist mir in dem Moment wieder eingefallen. Gab es eine Geschichte, die wirklich sinnbildlich dafür steht, wie sie sich damals eingewöhnen musste. Da war sie in der Wohnung mit mir gemeinsam. Alles war entspannt, alles war ruhig. Und dann kam mein Freund von der Arbeit nach Hause abends. Emma war schon wach, sie hat das alles mitbekommen, sie ist nicht irgendwie aus dem Tiefschlaf aufgeschreckt oder so, sie hat das mitbekommen, dass er kommt und war irgendwie, ich glaube im Wohnzimmer, ich stand irgendwie im Flur und Markus war eben an der Wohnungstüre, hatte die schon so kurz aufgemacht, weil er reingehen wollte und dann kam ein neuer Nachbar die Treppe runter und dann ist man ja gleich bedacht, sich freundlich zu verhalten und sich vorzustellen und sich zu begrüßen und so weiter natürlich. Und hat halt dann kurz gesagt, ach hallo, ja, und dann so 2, 3 Sätze gewechselt. Und in dem Moment, wo er halt mit leicht angelehnter Wohnungstür draußen angefangen hat zu sprechen, ist die Emma drinnen ausgeflippt im Sinne von hochgerumpelt, bellknurrend im Terrier-Vollspeed-Angriff auf diese Wohnungstür zugerannt. Und ich war völlig perplex in dem Moment und habe einfach nur, weil ich halt dazwischen stand, runtergegriffen und sie in ihrer Bewegung nach vorne gepackt und hochgehoben. Also es ist natürlich auch nicht die allernetteste Reaktion, weil sie natürlich war sie erstaunt, wer sie jetzt hier plötzlich hochhebt. Na, aber nichtsdestotrotz war das für den Ausgang der Situation die absolut beste Handlung in dem Moment. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ja, ich habe nur damit gerechnet, mein Freund kommt jetzt rein, Wohnungstür zu und so weiter. Alles ist fein, den kennt sie ja. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass in dem Moment jemand in den Flur kommt und dort noch gesprochen wird. Dass das ein Auslösereiz ist, das wusste ich zu dem Zeitpunkt. So, also wir waren vor 2 Jahren an diesem Punkt und wir sind jetzt an diesem unfassbaren Punkt. Das muss ich jetzt irgendwie kurz ausholen und erzählen. Wie ist es dazu gekommen? Ich glaube tatsächlich, dass es vor allem 2 Dinge sind, das spielt immer viel mit rein, aber ich glaube, dass es vor allem 2 Dinge sind. Zum einen bekommt die Emma ja seit letztem Jahr Sommer und dann mit kleiner Pause seit diesem Jahr Frühjahr wieder oder Frühsommer bekommt sie ein Medikament gegen Altersdemenz, das auch ein bisschen angstlösend wirkt. Allerdings muss man auch dazu sagen, genau dieses Medikament gilt ein bisschen als enthemmend. Das heißt, Hunde, die auch mal die Tendenz haben, nach vorne zu gehen, und den nimmt man ihnen die Angst, das Gehemmte, das kann auch dazu führen, dass ein Hund ungehemmter reagiert. Also eigentlich wäre man sehr vorsichtig bei so Hundetypen wie der Emma, sage ich mal ganz plump. Es scheint aber für sie total krass passend zu sein, weil das eben gar nicht eingetreten ist, sondern eben es sie entspannter und selbstsicherer auf eine angenehme Art und Weise macht. Also das ist total spannend und das hat sie ja, ich habe es mal hier im Podcast erzählt, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, sie hat's, ich habe angefangen, es ihr zu geben, weil sie so diffuse Ängste entwickelt hat im Sommer und mit kleinen Veränderungen weniger gut umgehen konnte. Und jetzt war klar, wenn der Umzug ansteht, bekommt sie das auch. Und zum anderen glaube ich auch, dass sehr stark mit reingespielt hat, dass dieser Wechsel von Stadt auf Seeleben am Land einen enormen Unterschied gemacht hat in Bezug auf Alltagsstressoren. Und die Lebensumgebung deines Hundes, eurer Hunde, unserer Hunde ist extrem, also beeinflusst extrem stark das Verhalten unserer Hunde extrem stark. Und die Emma mag das Städtische sogar, die mag das gerne. Und trotzdem, es sind viele überfordernde Momente in einem städtischen Umfeld für die meisten Hunde, nicht alle, aber viele Hunde. Und dieser Switch, glaube ich, der hat ihr schon unterm Strich gut getan. Wir sind hier, also wir sind übrigens nicht zurück in die Stadt gezogen, sondern wir sind hier einfach nur in im kleinstädtischen Bereich hier am See geblieben. Also keine wahnsinnig überfordernde Umgebung für die Emma. Ich glaube sogar, dass es für sie eigentlich genau richtig ist. Wenn sie sich mal eingelebt hat, ist es, glaube ich, der perfekte Kompromiss. Aber genau, darum soll es nicht gehen. Fand ich aber sehr spannend und so ist der Umzug bisher gelaufen. Jetzt versuche ich mir hier so meine kleinen Safe Spaces einzurichten, weil mich macht das total nervös, wenn Dinge nicht ordentlich eingerichtet sind. Ist hier aber einfach noch überhaupt nicht, ist hier noch gar nicht, aber die wichtigsten Dinge sind irgendwie schon da. Ich habe hier, kann mir hier meinen Laptop auf den Schoß packen, mich hier gemütlich aufs Sofa setzen und Podcast aufnehmen. Ich kann ins Grüne rausgucken, also in Bäume rausgucken und dann blende ich auch gerne die Kreissäge aus, die hier im Hintergrund tobt. Genau, so viel zum Umzug. Jetzt springen wir aber weiter, oder? Ist noch irgendwas anderes? Ist mir noch was anderes Spannendes mit zum Umzug eingefallen? Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, aber vielen lieben Dank, dass ihr nachgefragt habt. So, jetzt springen wir zu einer sehr spannenden Frage, bei der ich mir aber auch so ein bisschen dachte, ach schade, dass diese Frage immer noch gestellt werden muss. Ich verstehe aber, warum sie gestellt werden muss, weil es ja auch wirklich noch ganz, ganz häufig irgendwo aufploppt. Und zwar ist es die Frage, wenn ein Hund beim Alleinebleiben bellt oder jault, ob es Trennungsschmerz ist oder ein kontrollierendes Verhalten. Also kontrollierendes Verhalten, damit ist gerne gemeint, will der Hund dein Verhalten als Mensch kontrollieren, kann es nicht, weil du weggehst und bellt, jault deshalb oder bellt, jault so nach dem Motto, komm zurück, ich will dich kontrollieren oder ist es Trennungsschmerz? Und hier kann man ganz klar sagen, das ist Trennungsstress. Trennungsstress ist echt richtig heftig für Hunde. Bellen, jaulen, sehr, sehr heftig. Also wenn Hunde bellen, jaulen beim Alleinebleiben, das ist nichts, was man einfach so ignorieren darf. Das ist wirklich richtig, richtig heftig. Man geht davon aus, dass sich das ähnlich intensiv, ähnlich krass wie körperliche Schmerzen anfühlt. Also soziale Isolation fühlt sich ähnlich an wie körperliche Schmerzen. Man weiß nicht, ob sich es genau gleich anfühlt, aber es wird im selben Gehirnareal verarbeitet. Und dadurch ist es auf jeden Fall davon auszugehen, dass es ähnlich intensiv ist und auf jeden Fall wahnsinnig unangenehm ist für die Hunde. Und dieser Mythos, der Hund will dich kontrollieren, der hält sich hartnäckig. Ich weiß auch nicht, warum. Wir Menschen haben so die Tendenz, immer allem und jedem negative Dinge unterstellen zu wollen. Einfach weil wir, glaube ich, so sind, weil wir Menschen so sind. Hunde sind überhaupt nicht so, die denken gar nicht so, die handeln überhaupt nicht so und genau deswegen ist das so nicht gemeint. Natürlich könnte man noch im weiteren Sinne sagen, naja, er will kontrollieren, wo du bist, weil er sich vielleicht nur in deiner Nähe entspannen kann und halt sich lost fühlt alleine. Das könnte man, diese kleine Schleife könnte man da vielleicht noch reinziehen, aber auch dann steckt da ja einfach Trennungsstress dahinter. Der Hund hat einfach einen wahnsinnigen Stress damit, dass er verlassen wird von seinem Menschen. Und dann würde ich auch versuchen wollen, die Situation zu kontrollieren, ehrlich gesagt. Ja, also ich habe zum Beispiel Ängste in so sehr engen Situationen, aus denen ich nicht rauskomme. Also ich bin nicht die passende Person, die im Aufzug stecken bleibt. Und jetzt muss ich wieder Aufzug mit der Emma fahren, aber es ist eine andere Geschichte. Also ich fahre schon Aufzug, keine Sorge, aber ich denke mir immer kurz, danke, dass du wieder aufgegangen bist, Aufzugtür, ja. Und ich wüsste, ich hätte nicht die Zeit meines Lebens, wenn der Aufzug stecken bleibt, ist einfach so. Ich habe mal bei einem Haustierbedarf gearbeitet, im Online-Marketing, die hatten ihr Hauptbüro in München im, ich glaube, 9., 10. Stock. Und da sind wir natürlich mit dem Aufzug hochgefahren und dann gab es so eine Zeit, da ist der wirklich täglich 3-mal stecken geblieben. Und meine KollegInnen waren dann da manchmal echt auch so 45 Minuten eingesperrt, teilweise mit ihren Hunden gemeinsam, weil man dort auch Hunde mit ins Büro nehmen konnte. Und ich habe echt so gedacht damals, nee, also das kann ich mir nicht antun, das schaffe ich nicht, das kann ich mir nicht antun. Und bin dann einfach wochenlang halt immer diese 9 Stockwerke hoch und runter gerannt, um diesen Aufzug zu... Aber gut, warum spreche ich über mich? Es ging um kontrollierendes Verhalten, genau. Nee, also es hat nichts damit zu tun, dass dein Hund ein bösartiger Kontrollierer ist und dass man das jetzt irgendwie total fies unterbinden muss, sondern dein Hund hat einfach ein ausgesprochenes Trennungsstressproblem. Und da wäre es wirklich super gut, wenn du am Alleinbleiben arbeitest. Speaking of Alleinbleiben, das muss ich jetzt einmal kurz anteasen, weil ich mich so darauf freue. Wir hatten bisher schon an ein Alleinbleiben-Webinar auf der Plattform und weil das Thema aber so umfassend ist, entwickeln wir gerade einen ganz, ganz tollen Online-Kurs zu dem Thema. Selbe Philosophie, die wir auch bisher vertreten haben, aber mit ganz vielen auch aktuellen Updates und Aktualisierungen und Erneuerungen. Und der Umfang wird natürlich auch größer. Und ja, freue ich mich total drauf. Wird es in den nächsten Wochen mehr Infos dazu geben. Aber wirklich ein wahnsinnig toller Trennungsstress-Alleinbleiben-Online-Kurs und einen, den ich so noch nicht kenne, auf jeden Fall. Freue mich sehr drauf. So, dann springen wir weiter. Und zwar fragt jemand Umgang mit Stress in der Stadt. Und dann sind noch hier Beispiele gegeben, laute Straßen, öffentliche Verkehrsmittel, etc. Und das ist ja ein gutes Stichwort, weil über Stadt haben wir jetzt ja irgendwie auch schon kurz gesprochen oder das angerissen gehabt. Ich muss dazu einmal vorab sagen, ich bin der Meinung mittlerweile schon seit längerem, dass das Großstadtleben vor allem nicht gemacht ist für den Großteil unserer Hunde. Das ist eine sehr pauschale Aussage, das weiß ich. Es gibt auch Ausnahmen. Es gibt ein paar Prozent der Hunde, die, wenn man sie fragt, wenn man sie entscheiden lässt, sich tatsächlich überwiegend dann dafür entscheiden, eher im städtischen Bereich zum Beispiel spazieren zu gehen und sich aufzuhalten, die eher Themen, also die da zum Beispiel einfach eine tolle sensorische Stimulation irgendwie empfinden, also die finden es toll, dass sie dort schnüffeln können, dass alles so intensiv riecht, dass sie da vielleicht einen Essensrest am Boden finden, so Emma-KandidatInnen halt, aber der Großteil der Hunde ist von vielleicht nicht einzelnen, aber von nicht von allen, aber von einzelnen großstädtischen Ereignissen überfordert. Das heißt, die Aufgabe, das bedeutet nicht, finde ich, ist meine persönliche Meinung, dass man keinen Hund in der Stadt halten kann, aber man muss dafür sorgen, dass die Hunde ein bisschen abgeschottet werden von diesem sehr städtischen Leben und einen Ausgleich bekommen und die Dinge, die für sie wichtig sind, öffentliche Verkehrsmittel zum Beispiel, also das ist ja sehr individuell, was ist für einen wichtig, dass man die den Hunden ganz ordentlich, sehr, sehr positiv natürlich und kleinschrittig beibringt und sich da auch wirklich die Arbeit macht und die Mühe macht, dass die einfach die Dinge, die benötigt werden im städtischen Umfeld, recht stressfrei, überwiegend stressfrei, nahezu komplett stressfrei im Alltag meistern können, da keine wiederkehrenden Ängste erleben. Es kann trotzdem sein, dass es ein kleiner Stressor einfach bleibt im Leben, aber dass es halt so gut es geht einfach trainiert, geübt, gemacht wird. Und dass man von den Dingen, die nicht unbedingt nötig sind, die Hunde abschottet. Also auch die Emma, obwohl wir 11 Jahre wirklich in der Münchner Innenstadt gewohnt haben, 9 Jahre, will ja nicht lügen, hat die kein klassisches Stadthundeleben geführt. Die kennt alle städtischen Reize, die kennt öffentliche Verkehrsmittel, die kennt das alles, aber die wurde sehr, sehr gut von Anfang an eigentlich so abgeschottet von Dingen, die unnötig waren. Und das würde ich mal hinterfragen, was von den Dingen, die für deinen Hund anstrengend sind im städtischen Kontext, was muss wirklich sein in eurem Alltag und wo ist es nur nice to have? Ganz gängiges Beispiel, aber ist nur ein Beispiel. Man kann zum Beispiel überlegen, wenn es herausfordernd ist, für den Hund in ein Restaurant mitgenommen zu werden, dass man das halt einfach nicht macht. Ja? Einfach nicht mit Hund dann ins Restaurant geht, zum Beispiel. Also ein Beispiel von Tausenden. Oder halt, muss man öffentliche Verkehrsmittel fahren oder gibt es eine andere Möglichkeit, was ist für den, so, zum Beispiel. Und also abschotten, wo Dinge unnötig sind, die Dinge beibringen, die wahnsinnig wichtig sind, und zwar wirklich kleinschrittig beibringen, den Hund die Möglichkeit geben, auch mal Nein zu sagen, auszuweichen, sich da wirklich rantasten. Und wenn das Dinge sind, die im Alltag aber einfach wichtig sind, die funktionieren müssen, dass man sagt, okay, dann muss ich mir vielleicht eine Art von Betreuung besorgen, bis ich weit genug bin mit dem Hund, um ihn dann in unser kompletten Alltag so zu integrieren in der Stadt. Also je nachdem, was es jetzt halt betrifft. Also wenn das im Büro zu aufregend ist am Anfang, dass man sagt, der darf zwar nicht mit, aber ich muss den aktuell noch betreuen lassen, weil wir müssen uns kleinschrittig an das Büro herantasten, beispielsweise. Oder auch, dass man wirklich reflektiert, ist es nicht vielleicht wichtiger, dem Hund beizubringen, dass er gut alleine bleiben kann, in der Wohnung, wo es irgendwie ruhig ist, wo er seine Sicherheitszone hat, als jetzt dem beizubringen, dass er mit ins Café und ins Restaurant geht. Da würde ich die Priorität eigentlich immer darauf legen, dass man sagt, der soll erstmal gut alleine bleiben können, dass der auch mal zu Hause gelassen werden kann, wenn wir also städtische Dinge machen, die grenzwertig sind für Hunde. So Dinge wie Demos, Fußgängerzonen, Innenstadt würde ich absolut runterfahren oder halt gar nicht, also Demo sowieso klar gar nicht machen mit dem Hund. So Fußgängerzone, Shoppingzonen überhaupt nicht, wenn es geht. Und ich würde auch tatsächlich, und da muss man sich selber sehr disziplinieren, aber es macht einen riesengroßen Unterschied, zu Uhrzeiten, Tageszeiten rausgehen mit dem Hund oder an Orte gehen, die eben schwierig sind, und Dinge üben, die schwierig sind, wenn alles noch etwas ruhiger ist. Und es kann tatsächlich im städtischen Kontext teilweise bedeuten, 6 Uhr früh Spaziergang oder sowas. Und das ist natürlich teilweise echt heftig. Also ich würde selber nicht gerne so früh aufstehen und rausgehen wollen. Aber es ist manchmal, wenn es jetzt halt, wenn Hunde ein Problem damit haben, dass einfach die Reizdichte recht hoch ist, muss man dir irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen. Und dann hängt es oft auch damit zusammen, den Alltag, die Tagesabläufe so zu planen, dass der Hund eben dann rauskommt, wenn nicht gerade alle draußen unterwegs sind. Genau. Also man könnte ewig darüber sprechen. Es ist auch eine Masterclass zu dem Thema geplant, aber irgendwie kommt dann immer was dazwischen. Aber ich wollte so lange schon mal darüber sprechen und auch ganz konkrete Übungen an die Hand geben, wie man Hunde im städtischen Kontext unterstützen kann. Das muss ich unbedingt mal umsetzen. Aber so viel für den Moment. Ja. Dann ist hier die Frage, was macht schlechte Stimmung, Streit, Konflikte, unter anderem mit Partnern oder der Familie, mit unseren Hunden? Es ist eine Frage, die ganz konkret gestellt ist und trotzdem irgendwie was sehr Allgemeines hat. Und ich kann nur ein bisschen anreißen, was es mit Hunden machen kann. Das ist nämlich sehr unterschiedlich, wie sensibel Hunde darauf reagieren und damit umgehen. Also hier meine Antwort ist wirklich nur ein, was das mit Hunden machen kann. Es kann dir passieren, wenn Streit ist, laute Worte gesprochen werden, geschrien wird oder ähnliches, dass der Hund es auf sich bezieht. Also dass der Hund eingeschüchtert ist, als ob man das, also so ähnlich im gleichen Maße, wie als ob man ihn jetzt anschreien würde, mit ihm jetzt in Anführungszeichen streiten würde, aus, keine Ahnung, erzieherischen Motiven oder was auch immer. Das heißt, es kann passieren, dass es sich für deinen Hund unangenehm strafend anfühlt, dein Hund in eine ganz unangenehme Emotion kommt. Und der Hund, meistens ist es eine Emotion, die irgendwas mit Angst zu tun hat, in einer Ängstlichkeitsabstufung. Das heißt, es kann sein, dass da Ängste hervorgeholt werden, dass die Hunde gehemmt werden, dass sie sich unwohler an diesem Ort fühlen. Wenn jetzt zum Beispiel immer im Wohnzimmer gestritten wird, kann es theoretisch sein, dass sie das Wohnzimmer irgendwann meiden oder dass sie es mit den Menschen verknüpfen, mit denen diese Situation stattfindet, dass sie es mit einem konkreten Setting verknüpfen. Immer wenn die zwei Menschen da so stehen, dann kommt jetzt was Unangenehmes, so zum Beispiel. Oder mit etwas, was jemand anhat. Mein Freund kam einmal nach Hause, da war die Emma noch Welpe und hatte einen Anzug an. Also er kam von der Arbeit. Und die Emma hat so ein bisschen Urin verloren, wie das manchmal junge Hunde machen in so aufregenden Momenten. Und ich war gerade nicht da. Ich habe das irgendwie nicht mitbekommen. Und er hat sich in dem Moment, der war überfordert einfach. Das ist jetzt 13 Jahre her. Ja. Der hat in dem Moment sich gedacht, es kann jetzt ja wohl nicht sein, dass der Hund immer noch, also die war schon ein paar Monate alt, immer noch irgendwie Tropfen Urin verliert, wenn ich nach Hause komme. So, dann hat er sich gedacht, irgendwie bisher hat das nie funktioniert, wenn ich da irgendwie einfach nur nett geblieben bin. Vielleicht muss ich ja hier mal irgendwie ein bisschen eine härtere Hand an den Tag legen. Und hat sie dann einfach geschimpft und gesagt, sie soll das irgendwie lassen. Und war da schon so ein bisschen streng mit seiner Stimme. Und woraufhin sie so Angst bekommen hat, dass sie unter sich gepinkelt hat. Komplett, also nicht nur 3 Tropfen Urin verloren hat. Und darum geht es mir jetzt aber gar nicht, dass sie da so ängstlich war, sondern, was ich eigentlich erzählen wollte, sie hat es mit ihm im Anzug verknüpft. Und es war relativ lange noch ein Thema, dass die ängstlich reagiert hat, wenn der im Anzug nach Hause kam. Da habe ich immer gesagt, herzlichen Glückwunsch, du erntest hier die du erntest hier die Früchte, die du gesät hast. Oder wie auch immer dieses Sprichwort heißt. Genau, das heißt, es kann sein, dass der Hund da natürlich ein bestimmtes Setting mit verknüpft. Ja, das würde ich, glaube ich, mal sagen. Das ist, was passieren kann. Was natürlich auch passieren kann, ist, dass es den Hund so überfordert, dass er gegebenenfalls auch nach vorne geht und Aggressionsverhalten zeigt. Das kann einem auch passieren. Das ist möglich, aber unterm Strich, ganz plump gesagt, es gibt Hunde, die sind da sehr coole Socken und die checken, dass es nichts mit ihnen zu tun hat und die haben da irgendwie ein dickes Fell und dann schlafen die einfach weiter. Aber viele, viele Hunde beziehen das sehr sensibel auf sich. Laute Worte, Streit, Schreien und dann stresst die das, ängstigt die das, hemmt sie das. Also das bereitet sehr, sehr unangenehme Gefühle und das sollte man auf jeden Fall reflektieren und da auch gucken, dass das nicht passiert oder nicht allzu häufig passiert. Es gibt ja auch viele Hunde, die fangen dann an, ganz beschwichtigend an den Menschen hochzuspringen und so. Und die fühlen sich nicht gut in dem Moment. Also das ist natürlich nicht so wahnsinnig schön. So, dann nehme ich mir noch eine letzte Frage vor. Es gibt doch ein paar andere echt spannende Dinge. Ach ja, eins habe ich schon. Ja gut, wir müssen auch noch über Hitzetipps. Ja gut, Hitzetipps. Dann nehme ich mir noch die Hitzetipps und eine Frage vor. Wobei vielleicht, nee, ich mach beides noch. Okay, die Hitzetipps. Der größte Hitzetipp von mir ist tatsächlich nicht irgendwas Kleines, Konkretes, so nach dem Motto, da macht dein Hund ein Hundeeis und dann da eine Kühldecke hinlegen und irgendwie zieht dein Hund ein nasses T-Shirt an oder irgendwie solche Dinge, was man bitte nicht machen soll, weil darunter kann sich die Hitze stauen. Oder, keine Ahnung, lass den mal baden oder sowas. Das sind alles nicht die Tipps, die ich primär geben würde, obwohl die sicherlich helfen. Die Emma kriegt zum Beispiel manchmal gefrorenen Fisch, so kleine Stücke gefrorenen Fisch, weil das eh Teil ihrer Mahlzeit ist. Und dann haben wir den halt gefroren im Tiefkühlschrank und dann kriegt sie das manchmal so ein bisschen wie Eis am Stiel mäßig. Oder wir frieren was auf der Liquimat ein, dann kann sie sich das rausschlecken und hat dabei eine Abkühlung. Aber das alles, finde ich, ist super, super zweitrangig. Ich finde, es geht ganz primär darum, Rücksicht auf den Hund zu nehmen und die Hitzeverhältnisse, Temperaturverhältnisse im Alltag, so gut es geht. Ich weiß, wir sind alle teilweise in einem starren Konstrukt im Alltag, aber so gut es geht, zu berücksichtigen. Damit will ich sagen, den Tagesablauf umstellen, die Tageszeiten komplett meiden, wo es einfach schon zu warm ist, nur im Schatten gehen, nur da gehen, wo Wasser ist, nur da gehen, wo Wald ist, beispielsweise. Und den Mehraufwand absolut in Kauf nehmen, den man dadurch hat. Weil all diese kleinen Tipps, die sind wirklich Kosmetik, wenn man weiterhin mit dem Hund zwischen 12 und 13 Uhr in der Mittagspause unter freiem Himmel in den Hundepark geht, wo der jetzt mit 20 Hunden spielen soll. Ey, das ist eine Kosmetik, dass man den dabei mal ins Wasser springen lässt oder dass der danach zu Hause einen gefrorenen Eiswürfel kriegt. Das ist einfach für einen Hund, der mit Hitze nicht gut klarkommt, das ist einfach zu krass. Ich gehe fast gar nicht mehr tagsüber spazieren mit der Emma, wenn es heiß ist draußen. Da ist eine kurze Löserunde, passiert da mal irgendwie, also wir machen unsere Morgenrunde, die darf auch gerne länger und größer sein. Dann passiert erstmal gar nichts, dann passiert da vielleicht mal eine kleine Löserunde gegen 14 Uhr und dann passiert weiterhin gar nichts bis 19 oder 20 Uhr und dann kommt unsere lange Spazierrunde. Wir sind meistens zwischen 20 und 22 Uhr oder 19 und 22 Uhr unterwegs. Das ist auch immer dann so unsere Feierabendrunde. Wir mögen das total gerne im Wald, am See, mit dem Radl unterwegs und da findet irgendwie dann alles statt. Und davor nur Indoor-Beschäftigung. Sie darf sich aussuchen, ob sie sich mal draußen auf die Terrasse in die Sonne legen möchte, aber halt in ihrer Geschwindigkeit. So beispielsweise. Und jetzt könnte ich all die Hitze-Hacks, die ich kenne und die auch funktionieren, könnte ich anwenden. Und die Emma würde trotzdem die beschissenste Zeit ihres Lebens haben, wenn ich die weiterhin tagsüber auf Gassi-Runden mitschleppen würde und über Teer laufen lassen würde. Das bringt halt nichts. Genau, das heißt, das ist eigentlich meine Hauptantwort auf diese Frage. Und eine andere Sache wollte ich gerade noch sagen. Autofahren, das finde ich krass. Hunde sind ja unterschiedlich hitzeempfindlich und es kommt ja auch teilweise mit dem Alter, dass es etwas stärker ausgeprägt ist. Bei Emma übrigens auch so gewesen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel und so weiter. Und ich habe mir früher immer gedacht, was tun denn Leute immer so rum, den Hund im Sommer mit im Auto zu transportieren? Und seit letztem Jahr ist es mir so krass bewusst geworden. Manchmal muss man Dinge selber erleben, um sie zu checken, nachhaltig zu checken. Aber was es für ein irrsinniger Unterschied ist, ob ein Auto in der Tiefgarage steht oder draußen geparkt ist, noch nicht davon zu sprechen, was es für ein Unterschied wäre, wenn es keine Klimaanlage gäbe und so weiter. Aber wenn du ein Auto draußen parkst, es heizt sich auf und dein Hund ist hitzeempfindlich. Und dann habe ich immer nicht verstanden, wenn Leute gesagt haben, na, im Sommer habe ich nicht so viele Möglichkeiten, weil da kann ich mit dem Hund nicht Auto fahren, es ist für den zu heiß. Habe ich mir immer gedacht, was stellen die sich denn so an? Ja, man hat ja manchmal diese ekelhaften Gedanken, ja. Nur wenn man selber nie in der Situation war, checkt man das manchmal nicht und denkt sich dann, was stellt der sich denn so an oder die sich so an? Das hat man ja leider manchmal, wir haben ja alle unsere Schattenseiten. Und so seit letztem Jahr habe ich wirklich auch gecheckt, nachhaltig gecheckt, wie krass es einfach ist, für einen Hund im Sommer in ein aufgeheiztes Auto einzusteigen. Und da ist auch da ist irgendwie wurscht, ob das Fenster gekippt ist oder die Klimaanlage irgendwie läuft. Das dauert einfach eher irgendwie 15, 20 Minuten, bis das Auto runterkühlt. Und die sind die Hölle für die Hunde, wenn die Hunde halt entsprechend hitzeempfindlich sind. Das heißt, ich verstehe wirklich mittlerweile jeden und unterstütze das auch total, wenn man sagt, ich fahre im Sommer tagsüber nicht Auto mit dem Hund. Ich weiß es auch deshalb nicht gut, weil ich hatte den Luxus, bisher fast immer eine Tiefgarage zu haben, bis auf mal 2 Jahre nicht. Und Tiefgarage versus Auto steht draußen in der Sonne ist auch ein krasser Unterschied. Das ist so ein Gamechanger, weil wenn der Hund in ein kühles Auto ist, ist Luxus. Es ist wirklich, und ich habe es lange nicht gecheckt, es ist größter Luxus, wenn der Hund in ein Tiefgaragenauto sich setzen kann. Ansonsten würde ich die, und ich habe auch wirklich, wenn ich wusste, das Auto ist jetzt heiß, habe ich die Emma nicht mitgenommen die letzten 2 Jahre tagsüber oder habe auch tatsächlich meine Pläne so umgeworfen, dass sie nicht tagsüber Auto fahren musste, weil ich es zu krass für sie fand. Die war fix und fertig danach. So, jetzt noch eine spannende Frage. Ich lese vor. Und zwar habe ich noch die Frage bekommen, warum wechselt man von positivem auf aversives Hundetraining? Es gibt ja einige Accounts davon, steht hier noch in Klammern. Also ich glaube, damit ist gemeint, man kann das bei einigen Instagram-Accounts so eine Entwicklung mitverfolgen, die zuerst eben positives Hundetraining gemacht haben und dann zu sogenanntem aversiven Hundetraining gegangen sind. Ich finde, diese pauschalen Begriffe sind hier ein bisschen schwierig, aber ich weiß, was damit gemeint ist. Damit ist gemeint, überwiegend positiv wurde zuerst gearbeitet und dann danach eben deutlich stärker über Strafmaßnahmen gearbeitet. Ich finde ja, also bevor ich die Frage beantworte, die werde ich natürlich gleich noch aus meiner Sicht beantworten, aber ich weiß es ja natürlich nicht, ich kann ja nur eine Mutmaßung abgeben. Aber ich finde, es gibt mindestens genauso viele Accounts, die die Entwicklung beschreiben von aversivem Training zu positivem bzw. bedürfnisorientierten Training oder Zusammenleben mit Hunden. Also ich glaube, es gibt nicht nur diese, in Anführungszeichen, Negativbeispiele, in unserer Welt Negativbeispiele, sondern es gibt auch diese Positivbeispiele mindestens genauso häufig. Ich gucke mir aber ganz selten solche Accounts an, damit befasse ich mich gar nicht so häufig. Deswegen stelle ich mir auch die Frage gar nicht so oft. Aber natürlich kriege ich das mit in meiner Arbeit in der Verhaltensberatung. Klar berichten mir da Hundehaltende ihre Geschichte und ihre Laufbahn und ihre Entwicklung. Und es gibt auch den ein oder anderen, da fällt mir vor allem eine andere ein, die mal vor einigen Jahren bei mir in der Verhaltensberatung war. Und dann habe ich auch irgendwann über Instagram gesehen, dass sie dann einige Zeit nach der Verhaltensberatung in so eine ganz komische Aversivschiene irgendwie reingeraten ist. Das hat mir dann auch irgendwie so leid getan, dass ich dann auch diesem Account entfolgen musste, weil ich mir das nicht anschauen konnte. Also ich habe dann zwar noch irgendwie auch noch mal irgendwie versucht, mit ihr zu sprechen, aber es hat irgendwie nichts gebracht. Und dann muss man die Leute ziehen lassen und ihre Erfahrung sammeln lassen. Und vielleicht ist sie auch happy damit geworden. So, jetzt aber die Antwort zu der Frage. Aus meiner Sicht hängt es damit zusammen, dass ich mache es jetzt ganz plump, ja. Ich komme jetzt direkt zum Punkt und will gar nicht so ewig darüber sprechen. Ich glaube, es ist eine Mischung aus gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Es gibt wirklich ganz viel schlechtes, positives Hundetraining, das einfach nicht ausreichend ist für die Verhaltensprobleme, die vorliegen. Und wenn du dann nicht weiterkommst und vielleicht sogar Probleme noch schlimmer werden, dann suchst du Alternativen. Das heißt, Misserfolg mit positivem Hundetraining ist, glaube ich, ein Grund. Und es ist einfach auch wahnsinnig schwierig, für den eigenen Hund da an jemanden zu kommen, der passend ist, den man sich vielleicht auch leisten kann in dem Moment, mit dem man menschlich gut auskommt und so weiter und so fort. Also ist ja nicht immer der erste Versuch dann schon ein Treffer. Und leider ist es so, dass oftmals die Meinung existiert, wenn es einmal positiv nicht geklappt hat, dann klappt halt positive Hundeerziehung nicht. Und das ist ein Irrglaube, genauso wie es ein Irrglaube ist, dass alle, die in der positiv bedürfnisorientierten Bubble arbeiten, mit selben Prinzipien und Methoden arbeiten, da würde trotzdem jede und jeder unterschiedlich an ein Thema rangehen, auch wenn sich die Methoden teilweise überschneiden, einfach weil wir unterschiedliche Menschen sind und unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, unterschiedlich sich in unserer Arbeit entwickelt haben. Genau, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich finde einfach, dass ich soll wirklich eigentlich kein Bashing sein, vielleicht ist es aber auch ein bisschen Bashing. Ich finde, dass der Ausbildungsstand von HundetrainerInnen einfach oftmals miserabel schlecht ist. Und also wenn die Ausbildung schon zu kurz und zu schlecht war und dann direkt ins Berufsleben reingesprungen wird, ohne irgendwie eine Art Zwischenphase, wo Erfahrung gesammelt wird und man dann auch noch Fälle annimmt, die einen eigentlich überfordern, das ist eine ganz blöde Kombi. Und da existiert leider viel Selbstüberschätzung. Und das war bei mir am Anfang sicherlich genauso. Nicht komplett. Ich kann mich schon reflektieren in den meisten Fällen, aber wenn man da jetzt so ganz ehrlich drüber nachdenkt, würde mir sicherlich der ein oder andere Hund einfallen, den ich damals in der Hundeschule betreut habe, wo ich mir jetzt so denke, den hätte ich vielleicht damals lieber an jemand anderen abgeben sollen in der Betreuung. Aber manches checkt man nicht und manchmal überschätzt man sich da etwas. Aber genau, also das finde ich ist total schwierig. Jetzt gibt es ja, also sorry, aber das muss ich jetzt kurz erzählen, was mir gerade einfällt. Also das ist ja, also Anekdoten aus der Hölle möchte ich das wirklich nennen. Ich habe gestern gesehen, dass ein Petfluencer-Account ohne Hundetrainerausbildung bei einem Hund mit Beißvorfällen, ein Hütehund mit Beißvorfällen seiner Halterin gegenüber hat einen Petfluencer-Account ohne Hundetrainerausbildung drunter geschrieben. Er würde hier seine Hilfe anbieten wollen, auch in Zusammenarbeit mit einer Hundetrainerin, die er wohl gut findet. Aber auch er selber könnte mit Sicherheit sagen, wenn man da jetzt mal vorbeischauen würde und Tipps geben würde und Dinge ändern würde, dann hätte man das Problem in einem Tag gelöst. Und da habe ich mir so gedacht, also sorry, aber wie krass kann man an Selbstüberschätzung leiden? Und wie krass kann man das ganze Thema Hundeerziehung einfach nur verfehlen? Und ja, da steht auch in Zusammenarbeit mit einer Hundetrainerin seiner Wahl. Aber allein der Irrglaube, die massive Selbstüberschätzung, der massive Irrglaube, dass man dieses Problem, dass man also Beißvorfälle dem eigenen Halter gegenüber in einem Tag lösen kann, da das schreit so sehr nach Inkompetenz, dass ich mich darüber wirklich maßlos aufregen könnte. Also wirklich, das ist das Lächerlichste, was ich seit langem gelesen habe von diesem lächerlichen Petfluencer-Account. Also diese Folge ist irgendwie ein bisschen, diese Podcast-Folge, habe nicht gedacht, dass sie so emotional wird. Und ich spreche auch schon wieder viel zu lange. Was gibt es noch für Gründe, warum man von positiv auf aversiv wechselt? Ja, also einfach nicht den Erfolg, den man sich versprochen hat, weil man vielleicht auch mit leider falschen Personen zusammengearbeitet hat oder es einfach auch nicht gematcht hat. Es ist People-Business. Manchmal klappt es nicht zwischen zwei Leuten. Manchmal wird auch einfach nicht richtig umgesetzt. Manchmal wird aber auch nicht verstanden, weil es nicht gut erklärt wird. Also es ist wirklich, kann da was schieflaufen. Und es kann aber auch am Wissensstand liegen und an der Erfahrung. So, und dann gibt es aber auch Menschen, leider muss ich ganz persönlich dazu sagen, die sich einfach besser damit identifizieren können, von ihrem Typus her, von ihrem Charakter her, von ihrer Überzeugung her, vielleicht auch von ihrer, wie sie sozialisiert wurden selbst, ich weiß es nicht, die sich einfach doch unterm Strich wohler damit fühlen und sich mehr damit identifizieren können, unerwünschtes Verhalten zu bestrafen und harsch zu sein und hart zu sein und sich durchzusetzen und den Hund zu hemmen, dass ihnen das einfach mehr entspricht als die andere Perspektive einzunehmen und zu sagen, hey, das ist ein Hund und kein Mensch und ich muss dem mal auf hündischer Ebene begegnen und fair sein zu dem und mal gucken, was liegt hier eigentlich für ein Bedürfnis dahinter und warum kann ich meinem Hund kein Menschenleben aufdrücken mit Gewalt. So und das ist eben, ich glaube, es gibt einfach, das sind einfach unterschiedliche Typen Mensch und vielleicht ist es auch gut so, dass es unterschiedliche Menschentypen gibt, auch wenn ich es trotzdem ein bisschen schade finde, weil kein Hund möchte gerne harsch bestraft werden, kein Hund sucht danach, kein Hund sucht nach der harten Hand, das ist einfach so, aber es gibt Hunde, die suchen nach Struktur und die suchen nach Regeln und die suchen nach Konsequenz und die kann man aber total freundlich und fair auch umsetzen und das, aber gut, ich verliere mich. Ich glaube, es ist auch ein Menschentypus-Sache. Genau. Das wäre meine Antwort darauf. Ganz, ganz spannende Fragen und Themen von euch. Tausend Dank dafür. Es sind noch ein paar übrig geblieben. Die werde ich über Instagram entweder beantworten oder vielleicht mal in nächster Zeit. Feedback zur Folge super gerne, sehr gerne an hello@fifi-und-struppi.de. Ansonsten freue ich mich auf alles, was in den nächsten Wochen und Monaten kommt. Ich werde jetzt so langsam mal aus meiner Sommerpause wieder erwachen, auferstehen und zurückkehren auf allen Kanälen und Medien. Aber immer mit der Ruhe, würde ich mal sagen. Also ich wünsche dir eine super gute Zeit mit deinem Hund. Hoffe, dass die Folge von der Tonqualität her in Ordnung war. Und bis zum nächsten Mal.